gefeiert und der Pastor lag zu Hause im Bett. Ach ja, das war schon hart für mich. Aber ihr hattet einen wunderbaren Gottesdienst und der Jochen hat mich wunderbar vertreten. Und jetzt predige ich heute nochmal über den gleichen Bibeltext. Aber nicht, weil ich dachte, er hat nicht was Richtiges gemacht, sondern weil ich gedacht habe, okay, ich brauche, also ich muss versuchen, diesen Text in Römer 6 einigermaßen zu verstehen. Und eins möchte ich ganz kurz vorweg sagen. Da, wo Paulus über die Bedeutung der Taufe in Römer 6 spricht, ich habe lange gebraucht, bis ich das ein bisschen im Ansatz verstanden habe, worum es eigentlich geht. Aber als ich auf einmal einen Schlüssel zum Verständnis dieses Textes in Römer 6, den wir gleich sehen werden, als ich da einen Schlüssel erkannt habe, wie man es verstehen kann, das war ein richtiger Befreiungsschlag. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Und vielleicht werden die meisten sagen, ach, das wusste ich schon lange, dass das so zu verstehen ist. Super für euch. Aber wenn vielleicht der ein oder andere vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal ein Aha-Erlebnis hat, wäre auch gut. Das wäre schön. Was geschieht in der Taufe? Ja, darum geht es heute. Und alle, die getauft sind, die dürfen heute nochmal darüber nachdenken. Ja, was ist denn in der Taufe für mich geschehen? Nun, und dabei müssen wir eins wissen, zum Glauben kommen und getauft werden sind im Neuen Testament zwei Seiten einer Medaille. Erst in der Kirchengeschichte wurde das auseinanderdividiert. So machen wir das heute auch bei vielen Dingen. Wenn die Leute heiraten, dann machen die erst, leben die zusammen, standesamtlich und dann wird nochmal richtig gefeiert. Und man weiß gar nicht, wo stehen sie jetzt eigentlich. Früher war das ganz klar. Und so ist das auch bei der Taufe ein bisschen geworden, dass die Taufe bei den einen als Baby, bei den anderen lange nachdem sie gläubig geworden sind. Und in FEGs gab es sogar die Tradition, dass man eigentlich auf das Äußerliche ganz verzichten kann. Glauben reicht. Also da hat es schon manches gegeben. Im Neuen Testament zum Glauben kommen und getauft werden, das war so dicht, so eng beieinander, dass Paulus, wenn er von der Taufe spricht, immer den Glauben inkludiert, also mit hineinnimmt. Taufe und Glaube ist nicht voneinander zu trennen im Neuen Testament. Und das kurz vorweg, weil das für das Verständnis wichtig ist. Nun, bevor wir an den Text kommen in Römer 6, ganz, ganz schnell, in Riesenschritten, was der Apostel Paulus in Römer 1 bis Römer 5 erstmal entfaltet hat. Weil wir nehmen uns so einen Brief vor, steigen mitten rein und wissen gar nicht, was vorher gestanden hat. Nun, der Römerbrief entfaltet das Evangelium, das Paulus von Jesus Christus empfangen hat. Und das ist na klar der ganze Brief. Und das ist der, ich würde fast sagen, der wichtigste Brief im Neuen Testament. Das ist so, na okay, lassen wir einfach mal so stehen. Okay, also, was wird uns im Römerbrief gesagt? Erstes Kapitel, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit vor Gott verloren. Juden, Heiden, alle sind Sünder. War für die Juden wichtig zu verstehen, weil die dachten, oh ja, wir sind doch das erwählte Volk. Dann das Zweite, was Paulus ganz stark entfaltet, die Werke des Gesetzes machen nicht gerecht vor Gott. Das hat der Kerl ja am eigenen Leib erlebt, weil er immer versucht hat, nach den Werken des Gesetzes zu leben und damit gerecht vor Gott zu sein. Und er entfaltet das, dass die Werke des Gesetzes dich nicht gerecht machen vor Gott. Nein, die Gerechtigkeit geschieht durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Doktorarbeit Wilfried Haubeck, Loskauf durch Christus, bald 400 Seiten. Okay, brauchen wir jetzt nicht alles zu lesen, aber die Erlösung, der Loskauf in Jesus Christus, das ist das, was die Gerechtigkeit uns zueignet. Und diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erhält man nicht, wie der arme Luther dachte, indem man Mönch wird und asketisch lebt und sich drangsaliert alleine, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erhält man durch den Glauben an Jesus Christus, der in der Taufe zum Ausdruck kommt. Die Taufe wird durch das Evangelium gedeutet. Und das ist Gnade. So, das haben wir ganz kurz in Riesenschritten mal durch die ersten 5 Kapitel. So ähnlich sind die aufgebaut. Und deshalb dann in Römer 5 eine Gipfelaussage. Sozusagen, als ob du auf einen Berg steigst und jetzt bist du oben auf dem Berg beim Kreuz. Auf dem Gipfel obendrauf. Das ist so der erste Gipfel. Im Römerbrief gibt es noch mehr, aber da ist der erste Gipfel. Nämlich Römer 5, 20b. Und da sagt der Apostel Paulus, hier immer gute Nachricht, Bibel, die erläutert das sehr gut, also überträgt das sehr gut. Wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, da wuchs die Gnade über alles Maß hinaus. Wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Kurz gesagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, dass sie den Tod bringt, da ist die Gnade umso mächtiger geworden. Was für ein Trost! Wo die Sünde mächtig geworden ist und den Tod bringt, da ist die Gnade umso mächtiger geworden, dass sie uns das ewige Leben bringt. Und jetzt geht's na klar weiter. Der Apostel Paulus hat in den Gemeinden das Evangelium verkündigt und da sind ganz schlaue Leute gekommen. Und das ist eine rhetorische Frage, die er jetzt selbst aufgreift, weil diese Frage im Gespräch mit dem Menschen ihm selber immer wieder vorgeworfen wurde. Nämlich, was sagen seine Gegner? Die haben zu ihm gesagt, ja, Paulus, toll, wenn die Gnade mächtig geworden ist, top. Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Ja, Paulus, das ist klasse. Das ist klasse. Sünde ist mächtig, Gnade noch mächtiger, dann können wir drauf lossündigen. Da wird die Gnade ja auch noch bei groß gemacht. Die, die in der Lutherbibel lesen, merken, dass Paulus, alles krampft sich in ihm zusammen. Das sei ferne, unmöglich. Wenn ihr so eine Schlussfolgerung aus meinem Evangelium zieht, seid ihr auf dem absoluten Holzweg. Nämlich, die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie können wir dann noch weiter in der Sünde leben? Und deshalb setzt der Apostel Paulus ein, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was in der Taufe mit euch geschehen ist. Darum geht's. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was in der Taufe mit euch geschehen ist. Und da setzt jetzt der Bibeltext ein. Und den möchte ich uns einmal im Zusammenhang lesen und dann werden wir gleich mal die einzelnen Abschnitte etwas detaillierter uns anschauen. Ich lese ihn erstmal im Zusammenhang Römer 6 ab Vers 3. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was in der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetaucht, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich. Was für eine gute Umschreibung für den alten Adam. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen und ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken, ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Jetzt gibt es nur eine kleine Schwierigkeit. Hier heißt es, ihr seid tot für die Sünde. Der Jochen Paul ist quicklebendig. Der Jochen Paul ist quicklebendig. Der ist nicht tot. Wie gern wäre ich tot, dass ich nie wieder sündigen würde. Und als junger Christ hat mich das so zu schaffen gemacht. Da hat man sich wieder bekehrt und hat man gesagt, so, jetzt wird alles anders. Wer kennt das von sich? Jetzt wird alles anders. Ab heute, das nicht mehr, das nicht mehr. Und dann, zwei Wochen später, hatten wir den ganzen alten Scheiß, hingen wir wieder irgendwie drin. Und ich weiß noch, wie mich das runtergezogen hat als junger Christ. Und wie man irgendwie mit dieser christlichen Existenz damit gerungen hat, was ist denn jetzt Wirklichkeit? Nun, deswegen, wenn Menschen daran leiden, ist dieser Text und das Verständnis dafür so unglaublich wichtig. Nun, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Der alte Mensch ist mit Christus gestorben. Wir hatten es eben gehört. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, die sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch begraben, zusammen mit ihm begraben. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Und jetzt fangen wir nicht bei uns an, sondern wir fangen erstmal bei Jesus an. Was ist denn mit Jesus passiert? Jesus ist am Kreuz gestorben. Einer der Apostel sagt es, er, der ohne Sünde war, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und er hat das, was die Sünde als Macht fordert, nämlich den Tod, er hat ihn bezahlt. Der Apostel Paulus sagt, der Sünde Sold ist der Tod, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist, was die Macht der Sünde fordert. Und Christus, Jesus Christus, ist am Kreuz gestorben. Kann die Macht der Sünde von Jesus noch irgendetwas fordern? Hat sie noch irgendeinen Anspruch, den sie an Jesus stellen kann? Kann man von einem Gestorbenen irgendetwas fordern? Was Schornsteinfeger, Harald, ne? Kannst du Verstorbenen, wenn du denen eine Rechnung geschickt hast? Die wurden nicht bezahlt, wohl. Pech gehabt. Wenn du deine Rechnung zu spät abgeschickt hast und die Person war gestorben, kannst du vergessen, den Reißwolf tun. Von einem Gestorbenen kann man nichts fordern. Und deswegen hat die Sünde als Macht keinen Anspruch auf Jesus. Jetzt passt mal auf, was in der Taufe passiert. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir. Paulus macht deutlich, der Tod von Jesus, dass Jesus wirklich Leichnam geworden ist, dass er ins Grab gelegt wurde, begraben wurde. Das gilt für mich. Das gilt für mich, auch wenn ich noch lebe. Versteht ihr, das gilt für mich, das, was für am Kreuz geschehen ist, dass Jesus gestorben ist, das gilt rechtsgültig. Man könnte auch sagen, juristisch würden wir das vielleicht heute sagen. Ich bin hineingetaucht worden in seinen Tod. Und Paulus macht jetzt deutlich, ich bin sogar mit ihm begraben. Mit ihm begraben. Die Macht der Sünde, die Herrschaft der Sünde hat keinen Anspruch auf Jesus. Und weil sie keinen Anspruch auf Jesus hat, hat sie auch keinen Anspruch an mich. Wisst ihr, was das ist? Das ist absolute Befreiung. Das ist die totale Befreiung. So wie das Volk Israel von Gott aus der Ägypten herausgeführt wurde und wurde aus der Sklaverei in die Freiheit geführt, so hat Jesus uns durch seinen Tod erlöst, frei gemacht von der Macht und der Herrschaft der Sünde, nicht die Tatsünden, sondern ihre Macht, dass sie den Tod von uns fordert. Die Sünde hat als Macht, als Herrscherin keinen Anspruch mehr. Und das ist es so wichtig, dass ich das begreife, dass die Sünde als Macht oder als Herrscherin keinen Anspruch mehr hat. Deshalb nochmal, ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum, damit uns das klar wird. Von der Herrschaft der Sünde befreit. Die Sünde, so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen, ist eine Sklavenherrin. Hamartia ist im Griechischen weiblich. Die Sünde ist wie eine Sklavenherrin, eine bösartige Herrscherin, wie die Isabel im Alten Testament, wie sie. Und sie stellt ihre Forderungen, sie versklavt und sie tötet. Und ihr Lohn ist der Tod. Aber ich hatte es ja eben schon gesagt, an Tote kann sie keine Forderungen mehr stellen. Wer gestorben ist, ist gestorben. Und da hat die Sünde als Macht, als Herrscherin keinen Anspruch mehr. Und das ist das Geheimnis. Wer mit Jesus gestorben ist, an den kann diese Herrin keine Forderungen mehr stellen. Das ist das Wunderbare. Der alte Adam ist tot. Er ist mit Christus gestorben. Und deshalb, weil das Gesetz der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist das Gesetz der Sünde. Weil die Sünde bezahlt worden ist mit dem Tod, den Jesus am Kreuz erlitten hat. Deshalb gilt nicht das Gesetz der Sünde, sondern es herrscht die Gnade. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. So, wunderbar. Jetzt geht's weiter. Ha! Wir sind ja verbunden nicht nur mit dem Tod von Jesus. Wir sind nicht nur mit Christus gestorben, sondern, und jetzt geht's weiter, und das ist für den Apostel Paulus so wichtig. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Für die Macht der Sünde sind wir gestorben. Aber das bedeutet nicht, dass wir tot sind. Das bedeutet das überhaupt nicht. Als Jesus vom Tod auferstanden ist, als das Grab leer war, als er den Jüngern als Auferstandener erschienen ist, wie war Jesus dann? Quick lebendig. Er ist der lebende Herr. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich lebe. Ich habe es diese Woche wieder auf dem Friedhof gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ihr Lieben, unser neues Leben, dein neues Leben, das hast du, wenn du Jesus im Glauben angenommen hast. Dann hast du ein neues, ewiges Leben in dir, in dieser Verbundenheit mit Christus, hast du ein völlig neues Leben. Johannes 11 sagt Jesus es selbst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Unser neues Leben kommt aus der Verbundenheit mit Jesus und seiner Auferstehung. Keiner von uns stirbt in den ewigen Tod hinein, der mit Jesus verbunden ist, sondern unser irdisches Sterben ist der Durchgang, das Nadelöhr zum ewigen Leben bei Gott. Wir werden leben. Wir sind befreit zu einem Leben für Gott. Wir sind sein Eigentum. Und da ist nochmal ein Aspekt der Taufe wichtig. Wenn wir auf den Namen Jesu Christi getauft worden sind, wem gehören wir dann? Wem gehören wir? Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören nicht der Sünde. Wir gehören nicht dem Teufel. Wir sind Eigentum Jesu Christi, sein Eigentum. Deswegen schreiben wir auch unseren Namen auf Sachen drauf, damit, wenn da dein Name draufsteht, dass die Leute wissen, das gehört uns. Und in der Taufe wird der Name Gottes, der Name des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes auf mich gelegt. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes, auf den Namen des Heiligen Geistes. Der Name von Jesus wird auf mich draufgelegt. Ich bin sein Eigentum. Im Leben und im Sterben bin ich das Eigentum von Jesus Christus. Und das ist das, was es zu bedenken gilt. Wir sind gestorben für die Sünde. Sie hat keinen Anspruch auf mich. Und wir sind verbunden durch Jesus Christus mit einem neuen Leben, zum ewigen Leben. Und das ist die Grundlage unseres Christseins. Das ist das Fundament unseres Christseins. Und nur dadurch, so definiert der Apostel Paulus, das Christsein, auch wenn die das später erst Christsein genannt haben. die Auswirkungen von Kreuz und Auferstehung, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, die Auswirkungen von Kreuz und Auferstehung haben eine neue Wirklichkeit geschaffen. Eine ganz neue Wirklichkeit, deren Auswirkungen aber noch ausstehen. Wir leben in einer Zwischenzeit. Die Spannung besteht zwischen schon jetzt und dem noch nicht. Und das merken wir. Wir werden ewig leben. Aber wir müssen trotzdem noch irdisch sterben. Wir werden ewig leben. Und trotzdem werden wir noch unseren irdischen Tod sterben. Da liegt eine Spannung. Merkt ihr das? Da liegt eine Spannung. Wie schön wäre es, ich würde einfach zum Glauben kommen, bupp, und direkt in den Himmel. Nein, wir müssen noch durch diese Pforte hindurch. Können wir jetzt erklären, warum das so ist? Muss ich mir heute sparen. Und wir leben ewig, aber wir müssen noch irdisch sterben. Und jetzt, das Gleiche oder ähnlich gilt es für die Sünde. Wir sind der Sünde gestorben, aber wir sündigen leider immer noch. Und jetzt ist das wichtig zu begreifen. Wir sind der Sünde gestorben, nicht die Sünde ist gestorben. Manche machen da so einen sprachlichen Dreher rein. Die Sünde ist doch in mir gestorben. Jetzt kann ich nicht mehr sündigen. Nein, die Sünde ist leider noch nicht gestorben. Die ist verurteilt. Hans-Joachim Eckstein sagt, die Sünde ist sogar verdammt. Sünde, Hölle, Tod und Teufel sind verdammt. Früher haben wir in der Jungschar gesungen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Jawohl, er ist der Sieger. Aber das Biest ist leider noch lebendig. Diese alte, schreckliche Herrscherin, auch wenn sie verurteilt und verdammt ist, sie ist leider immer noch lebendig. Wir sind der Sünde gestorben. Sie ist besiegt, aber noch nicht vernichtet. Und so wie Gott uns den Sieg geben wird über den Tod, wird er uns auch heilig und vollkommen machen. Das heißt, wir können alleine gegen die Sünde nichts ausrichten. Und das ist das, was viele Christen versuchen. Sie versuchen mit eigener Willensanstrengung, aus eigener Kraft gegen die Sünde vorzugehen. Und sie scheitern. Und wisst ihr, ich möchte das mal in ein Sprach- oder in ein Bild kleiden. Du weißt, stell dir vor, du warst Sklave einer, zum Beispiel der Isabel, du warst Sklave. Du bist freigekauft worden. Du hast jetzt Jesus als deinen Herrn. Und jetzt läufst du durch die Stadt und auf einmal kommt die alte Isabel vorbei. Und du zuckst zusammen. Und die will, na klar, dass du wieder in ihren Machtbereich hineinkommst. Würdest du mit ihr das Gespräch suchen? Lieber nicht. Lieber nicht. Am besten ist, du drehst dich auf dem Absatz um und gehst in die andere Richtung ganz schnell nach Hause, wo du hingehörst. Und wir machen das oft verkehrt. Wir setzen uns mit der alten Isabel auseinander und gehen ins Gespräch mit ihr und versprechen alles Mögliche und. Mit dieser alten Schachtel haben wir nichts mehr zu tun. Überhaupt nichts. Nein, wir fliehen nicht zu unserem Herrn, wir gehen freudig zu unserem Herrn. Und suchen den Schutz und die Gemeinschaft bei ihm. Wisst ihr, als ich das verstanden habe, das war für mich so eine Erleichterung. Ich muss nicht gegen die Sünde kämpfen. Sie ist besiegt. Ich darf zu meinem Herrn kommen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Sagt euch das jeden Tag, summt das, wenn ihr heute durch die spazieren geht. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder aus und du führst mich zu dir hinauf. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist die Adresse, an die wir uns wenden. Und mit der alten Schachtel haben wir nichts zu tun. Deshalb, was bedeutet das für uns? Wir töten nicht uns selbst und wir bekämpfen auch nicht den Leib. Ach, wie schrecklich, wie schrecklich. In der frühen Kirche haben die Leute Askese betrieben, haben ihren Leib bekämpft, haben gegen Sexualität und gegen alles haben sie sich gerichtet und wollten ihren Leib bezwingen und haben sich fertig gemacht. Gott hat uns den Leib geschenkt. Gott hat uns das Leben gegeben. Wir sollen es zu seiner Ehre leben. Wir kämpfen auch nicht gegen die Sünde. Wir sind ihr gestorben, habe ich erlebt. Wir leben für Gott. Wir gehören ihm. Er ist unser Herr. Und will sie uns in den Bann ziehen, setzen wir uns nicht mit ihr auseinander, sondern wir suchen die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört ihr Gott. Und da sagt der Paulus, und das ist jetzt der Schlusssatz in Römer 11, genauso müsst ihr für euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Und jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Wenn ich die Gnade erlebt habe, kann ich dann umso häufiger sündigen? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, keine billige Gnade, sondern Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. Unter seiner Herrschaft lebe ich. Er ist ein guter, barmherziger und gnädiger Herr. Und ich begebe mich unter seine Herrschaft. Ich kämpfe nicht gegen die Sünde, ich kämpfe nicht gegen mich selbst, sondern ich gehe zu Jesus, meinem Herrn, der mich liebt. Der Herr Peter Bold, viele kennen ihn noch, der hat einmal in einem Jüngerschaftskurs uns, als wir junge Leute gesagt, ohne Jesus kann ich nur sündigen. Und deswegen brauchen wir Jesus allein. Und wenn mich die Sünde ankläfft, hatte ich auch schon wie eine Bestie oder wie der böse Erstebell, dann fliehe ich. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Bin ich auf sie reingefallen? Aus Gewohnheit, aus Schwäche, was auch immer. Das bedeutet nicht, dass sie Macht über mich hat. Versteht ihr? Nur weil ich auf die Macht der Sünde mal reingefallen bin oder auf die Sünde reingefallen bin, bedeutet das noch lange nicht, dass sie mich beherrscht, sondern Christus ist mein Herr. Das haben wir alles eben gehört. Und dann darf ich zu Jesus kommen. Er liebt mich, auch wenn ich Fehler mache. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Wir leben aus der Gnade, wir leben aus seiner Vergebung, wir leben aus der Gemeinschaft mit diesem guten Herrn. Und es gab mal so ein schönes Schild, die Deko-Frauen, die hatten immer so schöne Schilder. Da stand dann irgendwo mal drauf, nach vorne fallen, aufstehen, Krone aufrichten, weitergehen. Ja, das Schild schon mal gesehen. Kennt ihr das? So ein schönes Deko-Schild. Ne, da heißt es, wenn ich gefallen bin, aufstehen, Krone richten, weil ich ein Königskind bin und dass ich dann weitergehe. Das ist eine Spannung. Und es wird eine Spannung bleiben. Die Spannung aushalten, ich lebe unter Jesus, seiner Herrschaft als sein Kind, aber ich vollkommen werde ich erst, wenn er Sünde, Hölle, Tod und Teufel vernichtet hat. Verurteilt und verdammt sind sie schon, aber vernichtet werden sie noch. Und in dieser Spannung gilt es, sein Christsein zu leben unter der Herrschaft Jesu Christi, weil es eine Herrschaft der Freiheit ist. Eine Herrschaft der Freiheit, die wir feiern dürfen. Und das wünsche ich uns, dass das ganz tief in unser Herz hineingeht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, was